Hallo, mein Name ist Volker Schwenke und mit mir könnt ihr klatschen im wahrsten Sinne des Wortes. Hört euch Klatschgeschichten an, wahre Erlebnisse und auch persönliche Meinungen rund um die Heimat. Wenn es euch gefällt, dürft ihr auch mal klatschen. Viel Spaß!
So, liebe Gäste, ich komme zum zweiten Teil. Raimund ist wieder zu mir nach Wadershausen gekommen. Ich freue mich, schönen Dank fürs Kommen.
Ja, herzlich willkommen und danke für die Einladung.
Ja, ich denke mal, wir haben ja noch was versprochen, dass wir noch einen zweiten Teil machen, denn mit dir kann man ja eigentlich bloß zwei Teile, kann man auch drei oder vier Teile machen. Wir hatten das letzte Mal geendet mit den historischen Kostümen, die du in Weißrussland nähen lässt.
Also nochmal zur Korrektur, es ist Gewandung, so nennt es der Fachmann. Und der Fachmann bildet sich, so heißt es ja auch neudeutsch, so ab, wie die zeitgenössischen Begebenheiten waren. Und tatsächlich bei 1813, da müssen die Knöpfe der Einheit stimmen, da müssen die Schulterstückchen stimmen. Also man kann da nicht Karneval draus machen. Und ich komme mal gleich drauf mit dem Lachen. Ich bin ein unwahrscheinlicher Fan von 1813.
Was war 1813?
Das ist, ja, da gucken manche Geschichtslehrer mich an. Das heißt, vor unserer Haustür, vor Köthen, wurde Europa gegründet. Mit dieser Völkerschlacht ist ein europäischer Gedanke geboren worden. Das heißt, hier ist Weltgeschichte geschrieben worden. Und ich staune jedes Mal, wenn Australier kommen, wenn Franzosen kommen, Engländer. Aber Leute aus Köthen finden immer noch Entschuldigung, sich das nicht mal einmal anzutun, sich die Vorgänge von 1813 erklären zu lassen. Denn sie beherbergen eine große Lehre, die heute noch unser Leben bestimmt. Mhm. Und jetzt will ich konkret werden. Mein Ziel war unbedingt, beim 200. Jahrestag der Völkerschlacht dabei zu sein. Ich hatte gerade gesagt, großes Insiderwissen. Man muss zeitgenössisch originalgetreu gekleidet sein mit Uniformen und so weiter. Und mir gelang das einfach nicht, Leipzig zu stürmen von Köthen aus. Ich wurde mal abgewehrt. Und da gab es von Leipzig Tourist eine Einladung, die brauchten Sanitäter. Und es war die Wiedereinweihung des Völkerschlachtdenkmals nach seiner Rekonstruktion im Mai 2013.
Da wurdest du also eingeladen?
Als Sanitäter. Aha. Und ich, wer mich kennt, weiß, ich erpresse moralisch. Und ich sagte, ihr könnt uns kriegen, aber wir wollen unbedingt das Sanitätsmuseum mitbringen und gestalten das. Mhm. Naja, das brauchen wir auch noch, könnt ihr machen. Und wir sind da, Volker wird's wissen, so mit Bauernkostüme aus dem Karneval aufgelaufen und als Zivilisten. Also wir kleideten uns runtergebrochen sehr preiswert ein.
Ihr wurdet nicht eingekleidet, ihr musstet euch selber einkleiden.
Wir mussten uns selber einkleiden, das haben wir auch gemacht. Also wir haben alles originalgetreu auf Stroh mit Schüsseln und
ich habe die Fotos gesehen, ja.
Und die uniformierten Vereine kamen zu uns, haben uns sehr freundlich behandelt, keine abfällige Bemerkung gemacht. Und ich war stolz wie ein Spanier mit meinen Kameradinnen und Kameraden. Mensch, guck mal, wir sind dabei.
Mit wie vielen Leuten warst du da?
Na, ich war mit zwölf Kameraden dort und Kameradinnen. Mhm. So, und dann kriegte ich einen Anruf. Und dann, also so wie ihr da rumgelaufen seid, das ist ja Karneval und genau das machen wir nicht.
Ach so?
Und ja, und ich wurde eingeladen. Dort wurde uns in Liebert-Wolkwitz der Stoff gezeigt, die Uniform erklärt. Und man hat also mit Dr. Lutz Serling und Wolf-Dieter Schmidt uns geholfen, dass wir im Oktober 2013 dort an der Kirche in Liebert-Wolkwitz das französische Feldlazarett aufbauen konnten. Und auch das ist Begebenheit, Zufälle, wie mein Leben auch immer spielte. Wir haben das Leid des Krieges gezeigt. Es waren alle Schülerinnen und Schüler aus Leipzig zu einem lebendigen Geschichtstag dort. Und ein MDR-Redakteur sagte, naja, die zeigen ja den Krieg so, das könnte verherrlicht sein. Ja. ich möchte das Leid des Krieges zeigen und du kommst heute Abend in die Tagesschau. Und was verpönt war, natürlich Handys und Armbanduhren, denn die gab es 1813 nicht. Nein. Und solche Utensilien waren zu verbannen. Die Dreharbeiten begannen und jeder, der mal schon im Fernsehen war, weiß, man läuft 6 Stunden vor der Kamera hin und her und zum Schluss bleiben 2 Minuten über. Und so war es auch bei mir. Und ich konnte also darstellen, ich kriege das heute noch zusammen, dass wir zeigen müssen der Jugend, dass man die Konflikte friedlich lösen kann, dass man die Waffen ruhen lassen sollte und eine friedliche Konfliktbewältigung doch anstreben sollte. Das war mein Text, der übergeblieben ist. Und ich streichelte einen verwundeten Soldaten über das Gesicht und die Armbanduhr war volle Kanne zu sehen.
Ach so.
Und ich wusste gar nicht, wie viele Leute Tagesschau guckten. Ja. Jedenfalls, die Tagesschau lief abends. Mein Handy hörte nicht auf zu klingeln. Es gibt es heute noch zu sehen bei YouTube, diesen Ausschnitt. Und naja, es war eben so. Ja. Und ich kam auf den großen Saal, wo sich abends alle Darsteller so trafen zum Bierchen. Und ich kam rein und es wurde geklatscht und Beifall und mit den Füßen getrampelt. Also ich wurde wie ein Filmstar begrüßt, habe mich auch so gefühlt. Aber mir wurde dann eine Rechnung präsentiert. Ich musste eine Saalrunde schmeißen, weil ich gegen die Regularien verstoßen hatte und mich ausgerechnet mit einer Armbanduhr habe filmen lassen und noch für die Nachwelt zu sehen, dass ich gegen also diese Gewandungsvorschriften verstoßen habe. Das vielleicht noch da und da haben wir natürlich immer nachgedacht, was kannst du verbessern, wie war das? Also diese Arbeit mit der Geschichte ist immer bleibend und lebendig.
Aber das ist jetzt nicht bösartig zurückgedacht. Nee, das ist eine schöne Geschichte, die wir selbst das mit der Uhr?
Nein, also wir sind richtige 1813-Fans geworden, nehmen an vielen Veranstaltungen teil und das ist also wie eine große Familie. Es wird also mit Augenzwinkern, die Jäger kennen es von Jagdgericht, die Angler, die immer die Fische dann zeigen und so ist das auch in jeder Szene, dass man eben auch Spaß hat, dass man Fehler so bearbeitet, dass man motiviert wird und dass man diese Fehler nicht wiederholt. Also ich habe keine Armbanduhr mehr, wenn 1813 dargestellt wird.
Ich glaube aber, du hast da vielen eine Freude gemacht, denn es gibt ja direkt Rubriken und Fans, die suchen Filmfehler. Also ich weiß ja zum Beispiel bei Ben Hur, bei dem Film, der ist auch mit der Armbanduhr, hat er dort, der Rock, ich weiß nicht, wie der Schauspieler ist, der ist auch mit der Armbanduhr dort gefahren. Also da bist du nicht der Erste, der seine Uhr...
Oh, danke, Volker, da bin ich ja richtig in einem prominenten Club gelandet.
Ja, ist wirklich so, der ist auch mit der Armbanduhr dort gefahren. Und diese Kostüme, die du... Ach so, muss ich mal fragen, wo wird die Völkerschlacht dargestellt?
Also dieses Jahr um den 18. Oktober jedes Jahr.
Wird
also
jedes Jahr gemacht?
Wird dieses Jahr wieder gemacht. Ich habe schon begonnen, Öffentlichkeitsarbeit hier zu streuen. Hm. Ich kann nur einladen, die Orte zu besuchen. Und ich finde ganz spannend, es ist nicht nur die Schlacht, die sehenswert ist, etwa mit 3.000 bis 5.000 Darstellern, sondern es ist auch das zivile Leben. Wie haben die Menschen in 1813 gelebt, unter welchen Bedingungen, so dass es also, wenn man so will, ein ganz großer Geschichtslehrsaal ist, den Tag. Und meistens, ich verfolge das bis 2013 zurück, sind es sehr schöne Herbsttage und sie sind auch richtig dolle besucht und es hat einen ganz großen Tiefschlag gegeben. Corona hat uns genau wie alle anderen Vereine, wie viele Veranstaltungen natürlich auch getroffen und wir sind jetzt etwa im letzten Jahr wieder auf den Stand wie vor Corona von Teilnehmerzahlen vom Gestaltungsniveau her angelangt.
Und die Zuschauer, die da hinkommen, die stehen denn an der Seite oder wie stelle ich mir das vor?
Naja, Zuschauer ist nicht gleich Zuschauer. Wir werden eingeladen, weil wir eins können. Wir sind die Sanitäter der französischen Truppen 1813, haben ein historisches Feldlazarett Und wir sind natürlich Sanitäter der Notzeit mit Defibrillator und alles, was die Notfallmedizin bietet, auf dem Platz. Mhm. Und somit hat man zwei Besonderheiten, die man präsentiert. Ja, und in diesem Jahr war es eben wirklich so, dass unser aufgebautes Lazarett, um Verletztenversorgung real zu gestalten, von den Leuten belagert wird. Das heißt, man merkt schon, dass die Leute so eher auf Zuschauen, auf Action getrimmt sind. Also die über die Hälfte kommt, um sich das anzuschauen. Vielen fehlt so ein bisschen der geschichtliche Bezug. Und ich habe das jedes Mal mit freundlicher Stimme gesagt. Also sie würden doch auch nicht im Operationssaal vom Krankenhaus stehen. Sie sehen doch, dass wir hier arbeiten, aber das reicht eben dann nicht aus. Und man wird auch nicht bösartiger bei so einem Event, wenn es eben nicht verstanden wird, na dann lässt man es dann auch sein, um das nicht noch zu eskalieren.
Aber es gibt Zuschauer, die da extra hin, die normal angezogen sind und können sich das angucken.
Also sehr viele. Also ja. Gefühlt etwa 8000 Besucher an einem Tag, die sich also alles angucken, das zivile und das militärische Leben. Und wie gesagt, die Kameraden dort, Vereinsfreunde, erklären das auch, wenn man angesprochen wird, die zeigen ihr Hobby, die erläutern das und das ist eine ganz spannende Sache.
Da gibt es also direkt Vereine, die das machen, wie, ich weiß nicht, so eine Rittervereine gibt es ja auch. Und dort sind, seid ihr da über Nacht da?
Ja, natürlich. Das muss ja sein, weil so ein richtiges Lager entfaltet eigentlich die Wirkung erst abends, wenn man Fackelschein, Laterne sieht, wenn man dann abends wirklich aus dem nüchternen, bewegten Alltagsleben sich mal hinstellt und guckt und sagt, Mensch, so war das vor 200 Jahren in etwa. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass viele dieser Enthusiasten mit dieser Lebensweise bewusst aus unserem Alltag aussteigen und dann eben 3 Tage dieses Leben ohne Handy weitestgehend zurückgezogen, dass sie eben ihr eigenes Essen kochen, ihren Kaffee über offenes Feuer, dass sie abends sitzen, dass gesungen wird wie 1813. Also, dass man aus unserem Leben aussteigt und vielleicht viele Antworten in der Vergangenheit sucht. Und da muss ich sagen, es ist schon gar nicht mal so übel, neben Napoleon zu sitzen und wenn Napoleon dann eben auf die Schulter klopft und sich bedankt, das sind schon Situationen, wo man sagt, das ist ja große Klasse.
Kann man sich Bilder davon angucken bei dir auf der Homepage oder auf Facebook-Seite?
Ja, also ich arbeite mit den Bildern. Auf beiden Medien kann man sich das angucken, natürlich. Und ich werde auch frühzeitig wieder anfangen zu arbeiten, dass man auch den einen oder anderen vielleicht Aktiven für diese Arbeit gewinnt.
Also es könnte, wenn jetzt jemand hier zuhört, in unserem Podcast hier, und sagt, Mensch, da würde ich gerne mal dabei sein, die können sich bei dir melden, du kleidest die denn ein und dann machen die da mit, oder wie sehe ich das?
Ja, natürlich. Und ich habe
vielleicht
schon...
Vielleicht bin ich mal dabei.
Ich habe schon, ja... Gerne,
ja.
Wir nehmen dich gerne mit. Wir müssen noch festlegen, was du machst. Also auf alle Fälle so ein Krankenpfleger 1813, Volker, würdest du auf alle Fälle abholen. Du hast auch den Vorteil, du musst also die Chipkarten der Krankenkasse nicht kontrollieren, die gab es damals noch nicht. Aber in diesem Jahr, ich habe auch schon angefangen zu werben, gibt es ein Kinder- und Jugendcamp und wir wollen zielgerichtet alle Familien ansprechen, wir wollen das nicht so betonen, aus sozial schwachen Familien immer, sondern wir sprechen alle Kinder und Jugendlichen an und wir haben es also möglich gemacht, dass wir kostenfrei an diesem Event teilnehmen können.
Ja, das ist eine tolle Sache. Also vielleicht melden sich welche.
Ja, auf alle Fälle.
Wir wissen ja, wo du bist in Köthen.
Bitte unsere Werbung verfolgen.
Jawohl. Nun weiß ich ja, das ist ja das Event hier, was hier in unserer Nähe ist, bei Leipzig. Aber das ist ja nicht bloß Leipzig. Ich weiß, es gibt ein bestimmtes Schlachtruf, der Ruf von Solferino. Was kannst du mir dazu sagen?
Naja, das ist jedes Mal um den 24. Juni. Es findet in San Martino, Solferino und Castiglione in Oberitalien statt, in der Lombardei. Und wird von uns, im letzten Jahr konnten wir nicht dabei sein, Also Stichwort Corona, wir haben schon diese Nachwirkungen noch zu verkraften, aber in diesem Jahr sind wir auf alle Fälle wieder dabei. Ja, und dann sage ich mal, tja, ich bin da so ein Original geworden. Ich durfte zum 150. Jahrestag der Schlacht, und zwar war das im Jahr 2009, den Henri Dunant spielen in Originalverkleidung mit angeklebtem Theaterbart. Und wenn der Dunant durch den Torbogen kommt und es wird der Triumphmarsch gespielt, also da hat mich schon gefroren, ein ausgeschlossener, Verstoßener aus dem Roten Kreuz spielt zum 150. Jahrestag der Schlacht. Dunant, unsere Vereinsfahne wurde geweiht mit weißem Kreuz und Esculapstab. Wir haben also von der Schweizer Botschaft die Genehmigung, die Symbolik der Schweiz zu führen als Hort der Humanität. Das hat uns damals der Generalkonsul Hans Dürig, den ich von hier aus grüßen will, in die Schweiz besorgt. Und alle haben sich gefragt, warum ist da weißes Kreuz drauf? Warum wird hier eine weiße Fahne mit einem weißen roten Kreuz geweiht? Und ich bin sehr stolz, es gibt die Weihurkunde, die ist unterschrieben worden vom Präsidenten des italienischen Roten Kreuzes und dem Präsidenten des französischen Roten Kreuzes. Und die Weihurkunde ist natürlich in unserem Museum, hat dort einen Ehrenplatz.
Das glaube ich, ja. Ihr habt ja denn über Jahre hinweg, weiß ich, hast du ja in Köthen Vereine oder Personen geehrt mit bestimmten Leuten zusammen. Und da hat wir als Karnevalverein wurden 2012 auch mit dem Ruf von Solferino geehrt für Menschlichkeit oder so ungefähr. Kannst du dazu was sagen? Gibt's das noch?
Ja, das gibt's noch. Wir haben so ein bisschen die Organisationsform geändert. Und zwar werden wir und bewerten und ehren wir Mitmenschen, die berühmt sind oder nicht so berühmt sind, in Form von Jubiläen oder Veranstaltungen vor Ort. Also es war ein enormer finanzieller und logistischer Aufwand, diese Gedenk- und Ehrenveranstaltung zu machen. Und wir haben gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, alle Leute zusammenzubekommen, die wir brauchen, um solche Ehrung durchzuführen. Und somit gehen wir praktisch in den Rahmen der Geehrten rein zu ihren Veranstaltungen und würdigen dann dort mit dieser Ehrenbezeichnung Ruf von Solferino. Das war damals der Henri Dunant-Preis. Es gab Markenschutzrechte. Also ich will das hier nicht ausführen. Ich habe ja was vom inneren Frieden erzählt. Und so nennt sich also unser Verein als Beinamen Ruf von Solferino, ist also der Ruf nach Menschlichkeit. Im Leid sind alle Menschen gleich. Und du hast so die Politik anklingen lassen. Wer mich kennt, weiß, wer in Not ist und an meiner Tür klingelt, bekommt ohne Ansehen der Person Hilfe. Und das möchte ich auch weiterleben, weil Leid und Kummer, das eint uns alle.
Es sind ja nicht bloß, dass du im Roten Kreuz oder bei dir in deiner Sanitätsschule warst. Du lernst ja dort überall Leute kennen, zivile, private. Aber du lernst auch oder du hast auch Kontakt zu, sagen wir mal, prominenteren Leuten. Und da denke ich bloß mal kurz an, ich nenne jetzt mal den ganzen Namen, Julius Eduard Erdmann, Ernst August, Prinz von Anhalt. Wie kommst du zu dem?
Ja, der historische Landesvater, der hat Radigast besucht. Gleich nach der Wende und seitdem besteht der Kontakt. Der Kontakt besteht auch familiär über eine Verzweigung zum Haus Habsburg. So hat sich dieser Kontakt stabilisiert und so, sagen wir mal, sind wir sehr verbunden, was unserem historischen Landesvater betrifft, und pflegen auch diesen Kontakt.
Also, weil in Radias die Jahrstätte Prinz von Anhalt heißt. Hier in Wörthershausen übrigens ganz früher hieß auch die Jahrstätte Prinz von Anhalt, bevor sie zur Linde wurde. Und deswegen, vielleicht kommt er auch mal hierher.
Ja, also das ist nicht ausgeschlossen. Muss man aber dazu sagen, ist auch nicht mehr der Jüngste und kann sich auch nicht übernehmen. Mhm. Und wir waren das letzte Mal intensiv zusammen bei der Luther-Ehrung 2017, haben ein Blumengebinde am Grab von Dr. Martin Luther in Wittenberg niedergelegt, im Hause Anhalt zu Ehren, gemeinsam. Und das war schon ein sehr, sehr tragendes Erlebnis.
Dann hast du noch Kontakt zu Hertha Margarete Habsburg-Lothringen. Das hängt auch mit dem Prinz von Anhalt zusammen, ja?
Ja, nicht nur, aber wir haben uns kennengelernt in einer Hilfsaktion für die Balkanflut 2014. Wer sich mit Sachspenden beschäftigt, die Vereine werden also wissen, dass es leider für viele Mitmenschen eine verdeckte Müllentsorgung. Mhm. Leider, aber wir können uns nicht leisten, Sachspenden zu werten, sondern dann würden wir Porzellan zerschlagen, moralisch. Und man kann sich dann streiten, für den einen ist der angelegte Kochtopf noch verwertbar und für den anderen ist es Schrott. Das heißt, das ist eine ganz subtile Situation. Und wir hatten aus dem Elbhochwasser 2013 noch jede Menge Sachspenden. Und es kam zu dieser schlimmen Balkanflut, genau wie im Ahrtal, massive Regenfälle und eine Flutwelle marschierte dann durch diese Balkandörfer und Städte. Und wir waren zugeteilt in der Stadt Dubai und dort haben wir das Haus Habsburg kennengelernt bei einer Hilfsaktion. Und dort hat uns auch die Erzherzogin Hertha Margarete von Habsburg kennengelernt und hat versprochen, nach Köthen zu kommen. Und ich dachte, na, die kommt sowieso nicht. Aber sie kam dann, hat uns die Flamme des Friedens vor unserer Einrichtung übergeben, mich ausgezeichnet und es war schon typisch Köthen. Alle Balkone, alle Fenster in einer Rüstungbreite wurden mit Fensterplätzen besetzt. Jeder guckte aus dem Fenster raus und keiner hatte wirklich mal sich überwunden, runterzukommen zu dieser Veranstaltung, mit teilzunehmen, lieber neugierig hinter die Gardinen zu gucken. Und ich sag mal, es war ein herrlicher Abend hier in Köthen. Hier nochmal schönen Dank an Uwe Schulze, der von Anfang bis zu Ende an dieser Veranstaltung teilnahm.
Er war damals noch Landrat.
Er war damals Landrat und hat also diese Veranstaltung sehr, sehr unterstützt.
Ist das die Margarete Hertha, eine Urenkelin von der Sissi?
Ja, so könnte man das nennen. Es ist bei den Habsburgern immer nicht ganz einfach, ja, die Familienverbindung zu erklären. Aber ich muss ja natürlich vorsichtig. Also, ich fahre zu vielen historischen Veranstaltungen nach Österreich und sage dann, das ist ja ein offenes Mikrofon, ich trage das Herz auf der Zunge, also darf ich das hier sagen. Hier wäre das ein Reichsbürgertreffen. Also ich war zu der Anlobung, was man hier Vereidigung durch Streitkräfte sagen würde. Die Rekruten wurden auf dem Kaisergelände Schloss Arnstein vereidigt. Es wurde schweres Militärgerät auf das Kaisergelände aufgefahren. Ich lache schon. Die Verteidigungsministerin war da. Der Auszug hinter dem Bundesheer von Österreich erfolgte, dass also diese Ehrenabteilung in Kaiseruniform und Kaiserfahnen.
Ist ja eine Geschichte.
Ja, und aber ich habe mir das und so sagte ich das auch der Verteidigungsministerin, also in Deutschland wären wir am nächsten Tag alle in der Bildzeitung erschienen. Ihr. Das heißt, ich stelle mir mal vor, dass in Berlin die Ehrenabteilung oder das Wachbataillon ausmarschiert und dahinter marschieren die Kaiserfahnen. Das ist in Deutschland unmöglich, aber ich sag mal.
Hier wird alles ein bisschen zu streng gesehen.
Ja, also
in den historischen Sachen.
Also ich will trotz Herz auf der Zunge eben sagen, es gibt natürlich nationale Besonderheiten und wir hatten mit Kaiser Wilhelm wahrscheinlich den Nachteil, es war kein Volkskaiser, es ist wenig im Volk zurückgeblieben über ihn. Und das sieht natürlich mit Franz Josef schon anders aus. Der kommt in Musicals vor. Der ist als Volkskaiser. Also diese Kaiservergangenheit in Österreich hat andere Wurzeln. Wobei natürlich der Bruch mit der Monarchie eigentlich sagen wir mal, größerer Schlussstriche gezogen wurde als hier in Deutschland. Aber ich sag mal, Geschichte ist immer kompliziert und Historie. Und man muss sich immer lebendig mit Geschichte, Historie und Zukunft auseinandersetzen.
Zur Geschichte gehört ja auch die DDR. Und da weiß ich, da hast du eingeladen zu Interviews und Lesungen, Buchlesungen. Da war zum Beispiel Egon Krenz da. Wie bist du an den reingekommen?
Naja, ich spreche immer Leute an. Also du hast schon gesagt, ich habe zu viele prominente Beziehungen, stehe in Kontakt, lade sie ein. Tatsächlich, ich schreibe sie an, nett, stelle uns vor und ich habe also immer positive Resonanzen gekriegt. So war das auch bei Egon Krenz, dort habe ich das also auch so gemacht. Und warum? Es gab mal eine Vortragsreihe bei uns, Wendepunkte, und wir haben uns vorgenommen, alle aktiven Gestalter der Wendezeit nach Köthen einzuladen, was am Anfang auch sehr große Kritik erzeugte. Die kalten Krieger wären wach und solche Sachen. Und du hast schon gesagt, Politik, jawohl, ich bin ein Kind der DDR. Ich wurde 1962 geboren, bin durchgängig durch die Bildung der BOS gegangen. Und da ist natürlich was zurückgeblieben.
Und wen hat sie noch so weiter in die Laden? Ich muss jetzt mal ein bisschen.
Also wir hatten Horst Stechbar, da war es ganz einfach. Das war mein Chef, ja. Generaloberst Horst Stechbar, denn ich war im Kommando der Landstreitkräfte, NVA-Sanitäter. Mhm. Und da brauchte ich also nur an seinen Gartenzaun ranzufahren und er war sofort bereit, hier in Köthen zu sprechen. Und ich sag mal, die Geschichte hat harte Urteile gesprochen. Aber eben Horst Stechbart hat sich mit den Fallschirmjägern aus Lenin nicht nach Berlin begeben und hat eben versucht, diese gestaute Diskrepanz zwischen Volk und politischer Führung nicht mit Gewalt zu lösen. Mhm. Und er saß genau so vor Gericht und ich möchte das nicht werten. Ich bin kein Politiker, wie du schon gesagt hast, aber ich sag mal, ich bin so froh und dankbar mit Millionen von Menschen, dass also diese Wende unblutig
das über kein die Schuss Linie gefallen ist.
Genau so ist. Und das sind alles Personen, die das in Vorträge gesagt haben. Und Horst Stechbart hat seinen Vortrag begonnen. Ich kenne noch den ersten Satz. Das Schlimmste, was man Menschen antun kann, ist Krieg. Mhm. Und aktueller geht's nicht. Ich denke in den letzten Tagen und Wochen immer an diesen Satz. Und wir waren mit weiteren Personen in der Vortragsreihe. Es war Hans Motrow in Köthen, Lothar de Maizière und Egon Krenz, ja, wie du schon gesagt hast. Und ich sagte mal, mit Lothar de Maizière habe ich so immer Probleme gehabt. Da kam hier so spröde rüber. Aber wir haben ihn abholen können und durften ihn auch wieder zurückfahren nach Berlin. Und er war ein offener, sehr gebildeter, intelligenter Zeitmensch. Und ich denke jedes Mal voller Freude an die Gespräche, die wir geführt haben. Und ich sah auch diesen Abend vieles klarer, ja, und konnte das auch besser einordnen.
Ja, das hast du nicht bloß politische Leute nach Köthen geholt, du hast ja auch für die Kinder was gesagt. Ich denke bloß mal an die Frau Puppendoktor Bille. Die war auch da auf Einladung von dir?
Ja, also auch hier war es eine Ansprache. Also ich recherchiere. Also mein Freundeskreis kennt das. Ich sorge gerne nachts. Das heißt also, ich komme mit wenig Schlaf aus. Und da habe ich auch immer die besten Ideen. Mhm. Also ich recherchiere im Internet sehr viel und spreche dann, wie gesagt, die berühmten Persönlichkeiten an. Also ich kann anfangen von Fredel Mare, Klaus-Peter Thiele, die also alle hier in Köthen waren, unser Verein auch unterstützt haben. Mit Fredel Mare haben wir zusammen ein Theaterstück in Köthen auf die Beine gestellt, mhm, am Abgrund, wo es also geht um Drogenmissbrauch, aktueller jetzt auch wieder nicht. Ja. Also das heißt, wir haben schon mit diesen berühmten Promis gearbeitet, die uns auch in der Vereinstätigkeit geholfen haben.
Also hast du doch schon Köthen Janschen durch deine Aktivitäten in Deutschland weit bekannt gemacht. Wird deine Arbeit eigentlich anerkannt hier von den Politikern hier? Sagen wir Bürgermeisterin oder Stadtrat und was weiß ich?
Naja, ich bin nicht unstolz. Ich bin Träger der Verdienstmedaille des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. Ich habe so gegrübelt, das wird doch Uwe Schulze nicht gefunden haben, als er seinen Schreibtisch ausgeräumt hat, dass er sagt, hier ist so eine Medaille, die hänge ich den Schulze noch um. Ja, ich habe schon für Medaillen eigentlich ein Faible, das weiß man, und ich freue mich über jede Medaille. Ich habe auch für das Ahrtal die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz bekommen. Ich sag mal, Aber diese Medaillen sind für mich stellvertretend. Vielleicht kann ich mich besser darstellen wie meine Vereinsmitglieder. Ich nehme die immer für den ganzen Verein, stelle die aus, zeige die auch einer breiten Öffentlichkeit. Und der schönste Lohn ist eigentlich, dass mich Leute im Alltag erkennen und ansprechen. Und das jedes Mal auch in Köpzig, hier beim Karnevalsumzug, wenn dann also raus, jo, Eimer, was machst du hier und so weiter. Wenn ich im Alltag erkannt wäre, als bunter Hund angesprochen wäre, das ist für mich eigentlich die beste Anerkennung. So, und unsichtbare Medaillen.
Ja, so jetzt mir. Also die Anerkennung, sagst du, schön, also es ist nicht so, dass man das alles unter den Teppich kehrt.
Nein, auf alle Fälle nicht. Also lobende Worte, anerkennende Worte sind immer da. Ja, das ist schon so. Ja, also
ganz kurz mal zum Schluss noch. Ich weiß, du hast neuerdings ein neues Hobby. Aber das heißt neuerdings vielleicht auch schon 3, 4, 5 Jahre her. Du hast einen Hund.
Ja, das kann man sagen.
Der ist aber auch im Rettungsdienst eingebunden.
Ja, also es ist ein Sanitätsbegleithund, der uns bei unseren Einsätzen begleitet. Mein Vereinskamerad Sebastian Scholz hat den Bruder. Ja, wie das manchmal im Tierreich ist, wie bei Menschen. Diese beiden Geschwister vertragen sich nicht. Das hat sich auch sehr hinderlich auf der Ausbildung ausgewirkt. Sie müssen vollkommen getrennt werden, obwohl beides gute Tiere sind. Aber sie begleiten uns bei unseren Einsätzen. Aber der Kern unsere Rettungshundestaffel liegt in Chemnitz, wo also unsere Vereinskameraden dort, der Rettungs- und Sanitätsverein Chemnitz, dort gemeinsam unterstützt. Und wenn eine Hundestaffel benötigt wird, ziehen wir also oder fordern unsere Vereinskameraden an.
Also ist das eine ordentliche Sache?
Ja, ich habe in Facebook gelesen, dass ein Jachthund 11 Monate alt neue Besitzer sucht. Ich habe schon einen Eintrag geschrieben. Ich kann das nur jedem empfehlen, denn seitdem ich mich um Balu als Diabetiker kümmere, sind meine Zuckerwerte 1A. Ich bin sportlicher geworden. Das heißt also, so ein Hund ist ein unwahrscheinlicher Therapeut, ohne dass ich das merke. Er beruhigt mich, er ist Familienmitglied und motiviert immer für neue Bewegungen.
Raimund, wir kommen jetzt langsam zum Schluss unseres zweiten Teils. Wie gesagt, ich denke mal, es wird noch einen dritten Teil geben, aber da werden wir uns, da werde ich mich schon mal bei dir melden. Hast du jemanden, bei dem dich besonders bedanken möchtest hier, jetzt hier, mal kurz vorm Ende?
Ja, auf alle Fälle. Also, große Anerkennung, Lob, Wertschätzung meiner Frau Christina, die also mir den Rücken frei hält, die kein Mittelpunktsmensch ist. Vielleicht ist das auch gut, denn zwei Alpha-Personen zusammen geht auch nicht gut. Das heißt also, als verlässliche Vertraute im Hintergrund, die also dafür sorgt, dass meine Arbeit nach außen so erfolgreich wirken kann und es wie bei ein paar Schuhe, an linken und rechten Schuh, und dann kann ich also sportlich starten. Meine Tochter Sarah zum Beispiel, die eben auch in das Gesundheitswesen eingestiegen ist, die Hilfe und Unterstützung gibt. Sebastian Scholz, ein treuer Begleiter, der seit einem Schülerpraktikum bei uns geblieben ist.
Das ist eigentlich wie dein rechter Arm.
Ja, es ist eigentlich das inoffizielle Kind, sagen wir mal so, großes Kind, aber auch Begleiter. Und ich drücke alle Daumen, vielleicht einer, der den Staffelstab auch mal weiterführt. Ganz, ganz große Anerkennung Hans Dürig, der Generalkonsul der Schweiz, der damals in meiner schlimmsten Lebenskrise, wo es um die Kündigung vom Roten Kreuz ging, wo ich im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße lag, der gesagt hat, Raimund, wir machen da was draus. Du wächst in die Schuhe von den Nang noch rein, die passen dir heute noch nicht. Mache das nicht im Bösen, versuche wie Denon verrückte Wege zu gehen, öffne die Tore als Verrückter und die weisen Menschen werden dir folgen. Und tatsächlich, das ist der komplette Lebensinhalt geworden und wirklich eine Erfolgsgeschichte. Vielen Dank, Hans Dürig, noch viele, viele schöne, gesunde Jahre. Herzliche Grüße in die Schweiz.
Besseres Schlusswort kann man nicht halten, da kann man nur sagen, bitte klatschen, wie mein Podcast, der heißt Bitte klatschen. Schönen Dank, Raimund, für diese wunderbaren zwei tollen Podcasts, die wir zusammen gemacht haben. Und ich glaube, wir werden uns noch ein drittes Mal sehen, denn es gibt ja bei dir noch so viel zu erzählen. Und du kannst wirklich schön erzählen. Ich sage schönen Dank und tschüssi. Komm gut in die Kreisstadt, in die ehemalige Kreisstadt. Tschüssi.
Ja, danke, Volker.